You see, it's a real musical instrument without string or wind. The sound is produced electrically by means of radio valve, but it's not mechanical.
The sound is produced electrically. So klang die Präsentation eines der ersten elektronischen Musikinstrumente 1934 im britischen Fernsehen. Wenn ihr euch gerade eben an den Klang des Theremins erinnert gefühlt habt, liegt ihr da auch nicht ganz falsch. Allerdings haben wir die Ondes Martinot gehört. Ein zur gleichen Zeit entstandenes und auf ähnliche Art und Weise funktionierendes elektronisches Instrument. Maurice Martinot hat es schon angesprochen, seine Ondes Martinot nutzt Radiowellen zur Tonerzeugung. Um diese Funktionsweise ein bisschen verständlicher zu machen und euch die ersten elektronischen Musikinstrumente vorzustellen, haben wir mit der Musikwissenschaftlerin Christina Dörfling gesprochen, die zu diesem Thema auch promoviert hat. Uns hat im Gespräch als erstes interessiert, wie sich diese frühen elektronischen Musikinstrumenten heute genährt wird und welche Faszination die noch immer ausüben.
Also meine Doktorarbeit heißt der Schwingkreis. Das heißt, mich hat die Schaltung interessiert, die unter anderem in diesen frühen elektronischen Musikinstrumenten zu finden ist, aber eigentlich aus der Rundfunktechnologie des auslaufenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts kommt. Also wenn es darum geht, Radiosignale zu generieren, zu senden und zu empfangen. Was ich spannend fand, war die Tatsache, dass wir einerseits eine zu der Zeit super Hightech-Technologie Radio haben und andererseits parallel an verschiedenen Orten physikalisch gebildete Ingenieure, die eben diese Rundfunktechnologie nehmen und damit Musikinstrumente bauen.
Der Fokus Ihrer Doktorarbeit liegt ja auf der Mechanik der Instrumente, auf den Schaltungsarchitekturen. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie so das Grundprinzip dieser Instrumente funktioniert?
Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese frühen elektronischen Musikinstrumente, also Theremin, Trautonium, Orb, Martinot, nach dem Prinzip des Schwingkreises deswegen funktionieren müssen, weil es keine mechanische Erstschwingung gibt. Wenn Sie das zum Beispiel mit einer E-Gitarre vergleichen, da haben Sie ja eine mechanische Saite, die schwingt, und darunter haben Sie ein sogenanntes Pickup. Das ist auch eine Spule und die übersetzt diese mechanische Schwingung in elektrischen Strom, das sozusagen widerhallt. Und das kann dann ausgegeben werden zu einem Lautsprecher, wo da dann eben auch die mechanische Membran anfängt zu schwingen, weil der Strom sie eben elektrisch erregt. Und das haben wir eben bei diesen elektronischen Musikinstrumenten nicht. Das heißt, der eigentliche Ton entsteht tatsächlich erst in dem Moment, wenn es am Lautsprecher ausgegeben wird. Und so ein Schwingkreis kann eben genau das. Also der kann also elektronisch Sinusschwingungen generieren und diese kann man dann eben, bevor sie an den Lautsprecher ausgegeben werden, entsprechend bearbeiten. Man kann sie direkt ausgeben, wie zum Beispiel beim Theremin und auch bei den ersten Ausführungen des Orb Martinot. Das ist reine Sinusschwingung. Oder man kann sie eben auch filtern. Sie müssen sich das so vorstellen, beim Theremin und Orb Martinot haben sie zwei Schwingkreise verbaut. Die haben eine sehr hohe Frequenz, weil, wie gesagt, eigentlich Rundfunktechnologie. Und jetzt wird das Prinzip der Interferenz, also der Schwebung, ausgenutzt. Das heißt, wenn zwei super hochfrequente Schwingungen nah beieinander liegen, zum Beispiel 100.000 Hertz und 101.000 Hertz, dann ist die Differenz von beiden 1.000 Hertz. Und 1.000 Hertz ist wiederum im Hörbereich, was 100.000 Hertz nicht sind. Das ist sozusagen der Trick, dass ich eigentlich Hochfrequenztechnologie nehme und sie verstimme, also mache, dass sie eigentlich schief klingt. Dann gibt es so Schwebungen, wenn die nicht ganz nah beieinander liegen. Und dieser Effekt wird da eben ausgenutzt beim Theremin und beim Orb Martinot.
Thank you.
Und beim Trautonium ist es so, das Prinzip ist ein anderes. Elektrisch wird ein Schwingungsgemisch generiert, wo ganz viele Frequenzen drin sind. Und wenn Sie da jetzt einen Schwingkreis hinterschalten, kann der bestimmte Frequenzanteile mitschwingen, also resonieren, widerhallen. Und die werden dann durchgelassen und andere nicht. Und je nachdem, auf welche Frequenz Sie den Schwingkreis jetzt einstellen, werden vielleicht nur hohe Frequenzanteile durchgelassen oder nur tiefe. Und das kann dann bestimmte Ähnlichkeiten zu Musikinstrumenten haben, zum Beispiel zu einer Geige oder zu einer Pauke, die ja sehr unterschiedlich klingen, ihren Frequenzanteilen nach.
Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, dass diese Instrumente auch klassischen Instrumenten ähneln können. Ich habe tatsächlich gelesen, dass Maurice Martinot die Orgel Martinot erfunden hat mit der Prämisse oder mit der Vorstellung, dass dieses Instrument nicht nur ein ergänzendes Instrument sein kann, sondern vielleicht auch sogar bestehende Instrumente ablösen kann. Und können Sie vielleicht vermuten, warum sich diese Instrumente im klassischen Bereich jetzt nicht so durchgesetzt hat, dass die klassischen Instrumente verdrängt werden?
Kann man jetzt historisch betrachten, dass es eben um 1900 vor dem Hintergrund Schallplattenaufnahmen, Rundfunk, so eine Art Demokratisierung der Musik gibt. Also durch neue Medien war es plötzlich möglich, dass auch Menschen, die nicht in der Stadt wohnten oder nicht das Geld hatten, eben teilhaben konnten an der Kultur. Das hat natürlich auch in der Zeit so eine Art Konkurrenzkampf ausgelöst zwischen eben frühen elektronischen Musikinstrumenten und eben klassischen Orchestern oder klassischen Institutionen der Musikausübung. Die wird probiert aufzulösen in den 1920er Jahren, wo probiert wird, auch einen Dialog zwischen beiden Bereichen zu eröffnen. Beim Trautonium zum Beispiel war mit Paul Hindemith, ein eher klassischer Komponist, an der Konzeption und Realisierung beteiligt. Damals, das war zum einen eine sehr neue Technik, das heißt, sie war auch entsprechend teuer. Zum anderen war sie aber auch noch unsicher, also auch in der Tonauslösung. Die Spielbarkeit ist auch ein Problem, also beim Theremin zum Beispiel, wenn Sie probieren, das zu spielen, ist es schwer, wirklich richtig Melodie zu spielen. Das ist bei den Orgel Martinot dann eben nicht mehr der Fall. Deswegen sind sie dann auch tendenziell auch heute noch zu hören, weil sie eben Interface haben, mit dem Sie wirklich Melodien spielen können. Und na klar, wenn Sie Melodien spielen können, können Sie auch mit anderen Instrumenten zusammenspielen. Maurice Martinot war in dieser Frühphase eigentlich ein Sonderfall, weil er selbst, ich glaube bis in die 70er hinein, sein Instrument in einer kleinen Manufaktur bei Paris selbst produziert hat, auch weiterentwickelt hat. Die anderen beiden frühen Elektrophone, Trautonium und Theremin, wurden an größere Unternehmen gegeben. Für diese Großunternehmen war das eben um 1930 einfach nicht attraktiv, weil, wie gesagt, die Instrumente waren teuer. Die konnte sich nicht jeder leisten. Dabei sollte es eigentlich ein Instrument für jeden zu Hause sein. Das war die Idee, sowohl Konzertinstrument als eben auch Heiminstrument. Also jeder kann zu Hause einfach loslegen ohne den Unterricht. Aber dadurch, dass sie sich nicht gut verkauft haben in der Zeit, wurden die Produktionen eingestellt. Und dann haben die Instrumente halt ihre eigenen Geschichten auch weiter verfolgt. Also wie gesagt, die Orgel Martinot wurden eben weitergebaut. bis in die 70er. Das Trautonium hing dann sehr an der Person Oskar Sahler, der als Student an der Entwicklung beteiligt war und dann eigentlich sein gesamtes Leben und seine Existenz darauf aufgebaut hat. Also Sie werden Trautonium oft gehört haben, in Filmen zum Beispiel. Das berühmteste Beispiel ist Alfred Hitchcock, Die Vögel. Sie waren keine Vögel, sie waren ein Trautonium. Das ist jetzt aber nicht mehr das Trautonium von 1930, das ist dann eben eine entsprechende Weiterentwicklung.
Können wir noch kurz über das Instrument reden, das Sie gebaut haben? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, was der Reiz dazu war, so etwas auch selbst auszuprobieren.
Genau, das ist ein Kombinationsgerät, was eben alle drei frühen Elektrophone, Theremin, Trautonium und Martinot in einem Apparat verbindet. Im Rahmen meiner Forschung besteht ein Teil eben auch darin, diese frühen elektronischen Musikinstrumente auch selbst nachzubauen. Das ist eine bestimmte Schule der Medienwissenschaft, die nennt sich Medienarchäologie, deren Sinn es eben ist, nicht nur die schriftlichen Hinterlassenschaften von Medien zu untersuchen, sondern auch zu probieren, selbst mit den Geräten in ihrer Materialität in Kontakt zu kommen. Und deswegen besteht eben ein Teil darin, auch Dinge nachzubauen. In dem Fall habe ich es gemacht. Zum einen, wenn ich Vorträge halte, möchte ich die Instrumente gerne vorführen. Die Instrumente sind aber in der Regel auch nicht verfügbar. Wenn Sie probieren, heute ein Martinot zu kaufen, wären Sie sehr arm. Wenn ich solche Sachen selbst nachbaue, das mache ich natürlich nicht mit historischer Elektronik, sondern mit zeitgenössischer, lerne ich ja auch was darüber. Ich bin keine Elektrotechnikerin, ich habe Medienwissenschaft studiert. Das heißt, es geht für mich auch darum, dass ich die Funktionsweise besser nachvollziehen kann, wenn ich selbst einmal einen Schwebungssummer, also zwei Schwingkreise aufgebaut habe und gucke, wie das mit der Differenzfrequenz, die ich hören kann, geht, als wenn ich das nur theoretisch lese. Und dadurch bekommt man natürlich auch ein Gefühl dafür, was ist eigentlich das Spezifische an Instrumenten? Also was unterscheidet sie eigentlich in dem Moment, wo vielleicht die Elektronik augenscheinlich dieselbe ist? Und dann natürlich beim Klanglichen, beim Sound, ist auch immer die Frage, welche elektronischen Komponenten sind eigentlich die, die am Ende einen bestimmten Klangeindruck hervorrufen. Und das kann man, wenn man vielleicht elektrotechnisch jetzt das studiert hat oder bewandert ist, kann man das, glaube ich, auch so anhand von Schaltplänen oder Prinzipienbeschreibungen vielleicht erahnen. Ich kann es mir besser erschließen, wenn ich selbst nachbaue. Im weiteren Schritt kriegt man dann natürlich auch ein Gefühl dafür, warum vielleicht bestimmte Sachen so gebaut wurden, wie sie gebaut wurden. Also das ist ja Elektronik, die ist in unserem Verständnis irgendwas, was hinter so Kisten ist, in unseren Handys, in unseren Computern. Aber das ist ja auch eine Entscheidung, warum ich bestimmte elektronische Komponenten zum Beispiel verwende und andere nicht verwende. Und wenn Sie selbst mal probieren, so ein Gerät nachzubauen und dann vor der Entscheidung stehen oder vor der Schwierigkeit, wie Sie jetzt zum Beispiel einen Taster für das Trautonium bauen und dann kommen Sie da drauf, dass es ja sowas gar nicht gibt und dann müssen Sie das selbst entwickeln und dann müssen Sie gucken, was in meinem Umfeld kann ich benutzen, um jetzt so einen ähnlichen Taster zu bauen. Und ich bilde mir immer so ein bisschen ein, man kriegt ein Gefühl dafür, wie die Leute eben in den 1920er und 30er Jahren eben auch sich diese Instrumente erschlossen oder sie entwickelt haben, weil es gab keine Musikelektronik. Die mussten Komponenten vom Radio nehmen oder eben Spulen vom Telefon und daraus haben sie sich was zusammengebastelt. Also das ist nicht diese Vorstellung von Schaltung, dass das was ist, was designt wird und entworfen und dann wird das aufgebaut, sondern es ist eigentlich so eine Art DIY-Charakter. Ich nehme das, was ich habe, kombiniere es. Wenn was gut draus wird, ist es ein Prototyp und ich kann es industriell weiterentwickeln und wenn nicht, dann nicht. Und vielleicht nehme ich eine Komponente, weil sie gut klingt oder ich nehme sie, weil vielleicht ein Industrieunternehmen gesagt hat, wir finden das Projekt gut und wir sponsern das, wie es zum Beispiel im Fall des Trautoniums war, dass die bestimmte Bauelemente, die im Klang entscheidend sind, auch deswegen vielleicht verbaut haben, ist meine These, weil eben Siemens ihnen diese eine Komponente eben kostenlos zur Verfügung gestellt hat, was ja praktisch ist, weil man muss das ja auch alles finanzieren. Genau, und eigentlich dieser Dreiklang aus, dass ich mir Instrumente damit verfügbar mache, dass ich ihre Funktionsweise nachvollziehen kann und dass ich vielleicht auch die Art und Weise, wie man sie befragt oder wie ich sie befrage, ändert, weil ich vielleicht auf neue Dinge stoße oder andere Dinge ins Blickfeld geraten, das ist der Grund, warum ich diese Sachen nachbaue. Und das Tolle ist eben, dass man auf Tagungen, Konferenzen Leuten eben die Instrumente auch zugänglich machen kann und ihnen vielleicht auch eine Freude daran vermitteln kann oder ein Interesse, dass sie vielleicht sagen, okay, ich möchte mir auch selbst ein Theremin Trautonium oder ein Ormatonot bauen.